2015. Schreckliches Erdbeben im Himalaya. Fast 3 Millionen Menschen obdachlos. Schwerste Regenfälle erschweren in diesem ohnehin unzugänglichen Gebiet die Bergung, die Rettung von Menschen. Mitten in dem Chaos ein junger Vater. Sein Baby verschüttet, irgendwo unter den Trümmern. Die Lage ist hoffnungslos, aber er lässt Soldaten holen. Sein Baby muss noch geborgen werden. Am Samstagmorgen bis Mitternacht schuften die Helfer. Sie versuchen alles, was möglich ist. Wahrscheinlich graben sie nicht mehr für das Kind, sondern nur noch für die Eltern, um ihnen noch irgendetwas Gutes zu tun. Die Helfer wollen aufhören. Aber der Vater sagt, mein Kind, es liegt noch hier. Und er ermutigt sie, noch einmal zu graben. Und dann Sonntagmorgen, womit niemand gerechnet hätte. Die Helfer finden dieses Baby. Der Körper des Jungen Awal ist komplett von Staub bedeckt. Er hält die Augen geschlossen, aber er lebt. Ich habe 3 Bilder davon dabei. Ich will euch die zeigen. Genießt diese Bilder. Ich finde die unglaublich. Ist das nicht unglaublich? Alle Eltern spüren doch jetzt in ihrem Herzen, was muss in diesem Vater, was muss in dieser Mutter vorgegangen sein. Wie drückst du so ein Kind an dein Herz? Wie freust du dich, dass wieder alle zusammen sind? Was wäre gewesen, wenn dieser Vater keine Hoffnung gehabt hätte? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was wäre gewesen, wenn er genauso hoffnungslos wie die anderen gewesen wäre? Sonnet Awal ist ein starkes Zeichen dafür, was Hoffnung bewirkt. Wenn wir über dieses Thema Ewigkeit nachdenken, dann hängt das ganz eng mit diesem Thema Hoffnung zusammen. Hoffnung. Darüber möchte ich mit euch jetzt noch einmal nachdenken. Hoffnung in der Zeit, als die ersten Christen unterwegs waren, war ein ganz interessantes Wort. Im Griechischen Elpis. Wenn wir heute untersuchen, wo das Wort im Griechischen vorkommt, außerhalb der Bibel, ergibt sich ein seltsames Bild. Hoffnung kann durchaus gebraucht werden für positive Dinge. Für Gesundheit, für Erfolg, für Belohnung. Für alles Mögliche, worauf man sich freuen kann. Aber dann gibt es etwas Seltsames. Genauso wird das Wort Elpis gefunden, wo es um negative Dinge geht. Um Krankheit, um Krieg, um Strafe. Der Grieche konnte sagen, ich hoffe, dass ich morgen krank werde. Elpis. Ich hoffe, dass morgen Krieg ausbricht. Das würde niemand von uns so sagen. Warum? Hoffnung hat für den Griechen nur bedeutet, ein Ereignis liegt vor uns und keiner weiß, wie es ausgeht. Könnt ihr euch das vorstellen? Also sprachlich ist das doch ganz komisch, oder? Aber das zeigt, dieses Wort Hoffnung, wenn wir es übersetzen, dann hat es für den Griechen etwas anderes bedeutet als für uns. Für ihn war Hoffnung nichts, was beflügelt hat. Wow, ich hoffe, sondern er hat gesagt, wow, da liegt was vor mir. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich soll zum Chef. Boah, Belohnung oder zieht er mir die Ohren lang? Ich weiß es nicht. Das war das Wort Hoffnung in der Zeit der Antike. So anders die Bibel. Schon im Alten Testament, im Hebräischen, Tikwa, heißt gespannt sein, sehnsüchtig erwarten. Das ist der Glaube, der sich in Bewegung setzt, bei einem Abraham, weil er erwartet, dass der Gott des Bundes zu seinem Wort stehen wird. Durch den Glauben verließ er zum Beispiel Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das ist Hoffnung im Alten Testament. Hoffnung, die sich in Bewegung macht. Hoffnung, die an der Zusage Gottes festhält. Hoffnung wird im Alten Testament, wenn wir es sprachlich untersuchen, immer nur positiv verstanden. Es gibt im Alten Testament kein "Ich hoffe, dass ich morgen krank werde". Nein, Tikwa ist immer nur verbunden mit einem positiven Ausgang. Und das hat das Volk Israel ja vielfach erlebt, dass sie auf Gott gehofft haben. Und Gott ist mit den Erzvätern unterwegs. Gott ist die Hilfe, die sie aus Ägypten herausholt. Gott hilft ihnen bei der Landnahme. Ja, Gott straft. Er führt nach Babylon, aber er führt auch wieder zurück. Hoffnung im Alten Testament immer positiv. So, jetzt kommen die Christen und sie leben in einer Welt, in der Hoffnung nur noch bedeutet, es kann gut oder schlecht ausgehen. Das ist das Wort, das sie auch verwenden, Elpis. Und doch, wenn wir das Neue Testament anschauen und das Wort untersuchen, dann sehen wir, es ist noch einmal zugespitzter. Auch im Neuen Testament wird das Wort Elpis nur mit positivem Ausgang verwendet. Die Christen verwenden es nie wie die anderen. Nie. Es gibt kein "Ich hoffe, morgen werde ich krank". Es gibt ja kein "Ich hoffe, morgen zerbricht meine Familie". Nein, das finden wir nie im Neuen Testament. Elpis, Hoffnung, wird immer nur positiv verwendet. Und noch etwas. Die Hoffnung des Neuen Testamentes bezieht sich immer auf Gott. Noch zugespitzter auf Christus. Christus wird zum Inbegriff der Hoffnung. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist in seinen Heiligen. Ich muss kurz meine Nase läuft. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Und 1. Timotheus 1, Paulus Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes unseres Heilands und Jesus, der unsere Hoffnung ist. Hoffnung im Neuen Testament zugespitzt auf Jesus Christus. Das heißt, wir hoffen nicht nur auf ihn hin. Unsere Hoffnung ist nicht nur auf ihn bezogen, eigentlich umgedreht. Unsere Hoffnung kommt von ihm her. Hoffnung im Neuen Testament wird nicht erhofft. Hoffnung im Neuen Testament wird empfangen. Hoffnung im Neuen Testament wird nicht erhofft, wird empfangen. Wenn du heute gehst und sagst, naja gut, der Volker ist so ein positiver, so ein hoffnungsvoller Mensch, das bin ich halt nicht. Du, kein Problem. Du musst es nicht erhoffen, du musst es nicht tun. Du kannst sagen, Jesus, in meinem Leben ist wenig Hoffnung. Aber ich will diese Hoffnung von dir empfangen. Empfangene der Hoffnung sein, weil du diese Hoffnung schenken kannst. Und dabei überschreitet das Neue Testament auch noch die Hoffnung des Alten Testamentes. Denn in Jesus ist ja ein Teil der Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, schon erfüllt worden. Der Erhoffte ist schon gekommen. Die Versöhnung ist schon geschehen. An vielen Stellen lesen wir, was in Matthäus 1, 21 da steht, aber es gibt noch ganz viele Stellen in ähnlicher Richtung. Da heißt es von Maria, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jetzt kommt es, das aber alles ist geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ganz oft steht das dann, damit erfüllt wird. In Christus ist ein Teil dessen, was Gott uns verheißen, versprochen hat, ein Teil der Hoffnung, längst erfüllt. Und da, ihr Lieben, sind wir wieder bei der gleichen Spannung, die wir vorhin beschrieben haben. Als Christen leben wir zwischen einem schon erfüllten Teil der Hoffnung und einem noch ausstehenden Teil der Hoffnung. Das ist wieder die Spannung, die wir aushalten müssen. Und doch ist diese Hoffnung eine besondere Hoffnung. Eine Hoffnung mit besonderer Qualität. Es ist nicht eine vage Hoffnung. So nach dem Motto, hoffen wir das Beste, aber das Schlechteste könnte eintreten. Christus ist ja in uns. Und damit hat diese Hoffnung eine besondere Qualität. Die Christen sagen dann, es ist lebendige Hoffnung. Es ist kein, es könnte ja mal sein. Petrus sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir haben 4 Kinder, ich habe das 4-mal mitgemacht. Beim ersten Mal war das schon besonders, als meine Frau irgendwann gesagt hat, leg mal deine Hand auf meinen Bauch. Ihr lieben Frauen, das zur Erklärung, wir Männer werden immer etwas später Eltern als ihr Frauen. Bei uns dauert das ein bisschen, bei mir jedenfalls hat es gedauert. Also am Anfang habe ich da nichts gespürt, ich habe es meiner Frau aber geglaubt und so. Aber dann kam irgendwann kommt bei uns Männern der Zeitpunkt, wo wir merken, es liegt nicht daran, dass sie zu viel gegessen hätte. Da macht gerade wirklich einer Salto im Bauch meiner Frau. Irgendwann ist es so deutlich. Und versteht ihr, das ist lebendige Hoffnung. Das ist lebendige Hoffnung. Wir haben diesen kleinen Philipp, Lukas, Alena, Ann-Sophie, wie unsere 4 heißen. Wir hatten die noch nicht in der Hand. Wir haben sie noch nicht gesehen. Aber keiner hätte mir sagen können, das war zu viel Kohl. Nein. Lebendige Hoffnung. Und daher ist unsere Hoffnung auch immer verbunden mit Beziehung, mit Glaube, mit Vertrauen. Mit Vertrauen auf diesen Christus, der in uns lebt. Als unser Schöpfer, Erhalter und Versorger. Als der Tröster, Ermutiger und Aufrichter. Als der Heiland und Retter. Unser Bruder und Freund, unser Vater. Die Hoffnung der Christen ist also aufs Tiefste verbunden mit der Beziehung zu Gott. Und von daher aufs Tiefste verbunden mit dem Wissen, dass er uns liebt, dass er barmherzig ist, dass er gütig ist. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Da geht es ganz tief um Beziehung. In meinem Herzen gibt es oft Angst, Furcht, Sorge. Das gibt es in dieser Welt, haben wir vorhin gehört. Aber umso näher ich dem Herzen Gottes komme, umso mehr bekommt die Liebe und dann auch das Zutrauen, die Hoffnung, wieder Stärke. Das Vertrauen auf Gottes Liebe bewirkt in den Christen eine Hoffnung mit ganz anderer Qualität. Und das war es, was die ersten Jahrhunderte die anderen um sie herum beobachtet haben. Was sind das für seltsame Menschen? Sie leben oft in großer Not. Und dann nehmen wir ihnen auch noch den Besitz. Und trotzdem halten sie durch. Wir verfolgen sie. Wir schlagen sie. Wir versklaven ihre Kinder. Wir bringen sie um. Aber sie halten aus. Wir hassen sie. Wir sind gegen sie. Und sie lieben uns. Wir machen das immer und immer wieder. Und sie verzeihen uns. Wir zerstören ihnen alles, aber sie fangen immer wieder neu an. In einer finsteren Welt leben diese Christen als ein Licht. Und Hoffnung wird zu ihrem Markenzeichen. Hoffnung wird so sehr zum Markenzeichen der Christen, dass sie damit eine ganze Kultur prägen. Dass sie eine Kultur so prägen, dass dieses Wort Elpis sich im Sprachgebrauch verändert. Dass eine ganze Kultur sagt, Hoffnung muss immer einen positiven Ausgang haben, weil sie es an den Christen lernen, dass Hoffnung anders ist. Wenn Paulus das schreibt, dann war das eine Weltrevolution. So bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die gehören aufs Engste zusammen. So bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Hoffnung wird zu einem Wort, das so viel Aufbruch ausstrahlt, das so eine Qualität ausstrahlt, eine Qualität, die in dieser Welt nicht zu finden ist, die von Gott her kommt. Hoffnung, die Hoffnung der ersten Christen. So, jetzt geht es allerdings weiter. Jetzt kommt die Neuzeit. Und die verändert einiges. Die Aufklärung hat uns gesagt, wir müssen uns befreien, wir müssen die Vernunft annehmen und ab jetzt teilen wir die Welt in zwei Bereiche. Wir sagen, es gibt auf der einen Seite die Bereiche der Tatsachen. Die sind für alle verständlich, die sind für alle beweisbar, sie sind für alle nachvollziehbar. Eine dieser Tatsachen, eines dieser Naturgesetze ist zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Das müsst ihr alle anerkennen. Zeigt mir etwas anderes. Und dann wissen wir, alles hat kausale Zusammenhänge, also Ursache und Wirkung. Wenn die Ursache ist, ich lasse den Stift los, wird die Wirkung sein, er fällt zu Boden. Wenn der jetzt nach oben geht, dann wird keiner sagen, oh, das ist ein Wunder. Dann sagen wir, wo ist der Magnet? Weil wir gelernt haben, alles hat Ursache und Wirkung. Das muss verständlich sein. Aber wo ist Platz für Gott? Nicht auf der Seite der Tatsachen. Es bleibt noch so ein Kuschelbereich, das ist der Bereich der Werte. Da kann die Karin sagen, mir gefällt Rot und ich sage, mir gefällt Blau. Der eine trinkt gern Apfelsaft und der andere Orangensaft. Darüber müssen wir nicht streiten. Das ist die Seite der Werte. Und in diese Seite haben wir Gott hineingeschoben. Gott gehört auf die Seite der Werte. Du siehst ihn so, ich sehe ihn so, damit ist okay. Indem wir Gott auf die Seite der Werte geschoben haben, haben wir aber die Hoffnung verloren. Wie willst du auf einen Gott hoffen, der völlig unklar ist, den sich jeder zurechtbastelt, wie er ihn haben will? Das ist kein verlässlicher Gott mehr. Deshalb braucht die Neuzeit eine neue Hoffnung. Und wenn wir uns das kulturgeschichtlich anschauen, dann gibt es die Hoffnung auch. Die Neuzeit hat sehr bald eine eigene Hoffnung erfunden. Die beiden großen Systeme, Kommunismus und Kapitalismus, haben im Grunde die gleiche Hoffnung. Wir schaffen uns den Himmel auf Erden. Das ist jetzt die neue Hoffnung. Wir hoffen nicht mehr auf die Ewigkeit, aber wir hoffen auf den Himmel auf Erden. Darum gibt es mittlerweile Menschen, die lassen sich eingefrieren, lassen sich alle Körperflüssigkeiten entfernen, lassen sich eingefrieren und hoffen, wenn es einmal so weit ist, dass niemand mehr stirbt und nur noch Frieden ist, dann lassen sie sich wieder auftauen. Das ist dann auf die Spitze getrieben. Wir hoffen auf den Himmel auf Erden. Nur nach zwei Weltkriegen und nach dem Offenbarwerden des Irrtums, dass der Kommunismus oder der Kapitalismus uns den Himmel auf Erden bringen, ist das Thema eigentlich auch beendet. Worauf können wir jetzt noch hoffen? Das Kennzeichen der Moderne ist, jeder muss sich seinen eigenen Himmel erhoffen. Jeder muss sein eigenes Glück finden. Du bist deines Glückes Schmied. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann leg mal los. Und wir werden wieder eine Gesellschaft, die Hoffnung verliert. Hoffen wir das Beste, sagen wir, und haben im Hinterkopf, es kann aber auch das Schlechteste eintreten. Das Wort Hoffnung verändert sich. So schwankt unsere moderne Welt, so schwanken viele Menschen unserer Zeit nach meiner Beobachtung in einer großen Zerrissenheit umher. Zwischen euphorischer Hoffnung und depressiver Mutlosigkeit. Zwischen der Hoffnung auf Harmonie und Frieden, als die Ostgrenzen auf einmal aufgingen, und jetzt wird es aber schön, und Krieg und Streit. Zwischen dem unglaublichen Wohlstand, in dem wir leben, und auf der anderen Seite eine große Armut, oder wo keine Armut ist, eine unglaubliche Leere. Zwischen einem Fortschritt, der wirklich unglaublich ist mittlerweile, und dem Erleben, dass wir immer noch versklavt sind, von dem immer mehr haben müssen und immer schneller. Zwischen Hoffnung und Angst. Zwischen Freude und Fun. Es soll ja nur noch lustig sein in diesem Leben, und auf der anderen Seite immer mehr Menschen, die in Depressionen fallen. Und wir? Ich glaube, wir Christen stehen auch immer in der Gefahr, vom Strom der Zeit mitgespült zu werden. Entweder in die Hoffnungslosigkeit, im negativen Reden, im Schimpfen und Klagen, im immer zu wenig haben. Ich kenne das auch. Ich ertappe mich da auch dabei, dass ich da mitgerissen werde. Oder aber im völligen Verankern in dieser Welt, dass wir uns dann auch an das bisschen Hoffnung und Glück halten wollen, dass diese Welt noch hält. Reichtum und Verstand, ein bisschen Fun, und dass unsere Prioritäten sich genauso verschieben wie die Prioritäten in dieser Welt. Aber ihr Lieben, wir haben eine andere Chance. Wir können Stadt auf dem Berg sein, wir können Licht in dieser Welt sein, weil wir doch eine andere Hoffnung haben. Und ich möchte euch heute zum Schluss ermutigen, lasst diese Hoffnung, dieses Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, dass dieser Jesus heute und hier schon mit uns ist und uns gleichzeitig eine so große, qualitative Ewigkeit versprochen hat, lasst uns von daher den Unterschied machen. Wer hofft, hat Lebensmut, er gestaltet Leben. Wer immer nur lamentiert, der gestaltet nichts Neues. Als der Pietismus entstanden ist, war das eine Zeit, in der durch Deutschland Horden von Kindern gezogen sind, die keine Eltern mehr hatten. Es war eine trostlose Zeit und niemand hat etwas dagegen gemacht. Und dann kam ein August Hermann Franke und andere, die gesagt haben, wir haben Hoffnung für diese Welt. Er hat eine Schule gegründet für die Reichen. Und er hat den Reichen so viel Geld abgezwackt, damit genügend Geld war für die Kinder, die keine Schule hatten. Und es ist etwas Neues, etwas Großartiges entstanden, etwas Hoffnungsvolles. Warum? Weil mitten in der Hoffnungslosigkeit ein Christ da war, der hatte Lebensmut. Wer Hoffnung, eine große Hoffnung hat, der entwickelt Gelassenheit. So wie jeder junge Mann, dem man gerade 500 Euro gestohlen hat und seinen Freund fragt, ärgerst du dich nicht darüber? Nein, sagt er, ich habe 1 Million geerbt. Was muss ich mich ärgern? Wir Christen sollten Menschen sein, die mit einer guten Gelassenheit durchs Leben gehen. Weil dieses Leben nicht alles ist, was uns bewegt. Wer hofft, kann in schwierigen Situationen aushalten, wie ein verschütteter Bergmann, der Knopfsignale hört. Wie der Chaim Awal, der diese Hoffnung hat, dass sein Kind gerettet wird. Paulus sagt uns dazu in Römer 5, Hoffnung aber lässt nicht verzweifeln, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Deshalb konnte ein Dietrich Bonhoeffer sagen, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist die Hoffnung der Christen, die uns aushalten lässt. Hoffnung schenkt uns einen guten Blick in die Zukunft, eine Vision, eine Vorstellung von dem, was Gott verändern kann. In Sprüche 29, 18 sagt die Bibel, ein Volk ohne Vision verwildert. Ein Volk, das keine Sicht der Zukunft hat, die gut ist, Das geht kaputt. Und jetzt sind wir Christen gefragt, dass wir für unser Land, für unser Volk, für unser Dorf, für unsere Stadt wieder eine andere Sicht gewinnen und sagen, es kann anders werden. Ja, wir leben in der Zwischenzeit, ohne Frage. Und trotzdem sollen wir immer und immer wieder daran denken und darauf hinarbeiten, dass Gott die Dinge verändern kann. Und solch eine Hoffnung schenkt Freude. Vorfreude. Könnt ihr euch noch an eure Kindheit erinnern, wie es vor Weihnachten war? Bei uns war das so. Ein paar Tage vorher wurde das Weihnachtszimmer verschlossen. Aber durchs Schlüsselloch durften wir schauen. Und die Türe hatte so eine seltsame Glasscheibe. Da hast du nicht viel gesehen, aber du hast die Umrisse eines Weihnachtsbaumes gesehen. Und wir wussten, da kommt etwas. Wow. Wir haben uns gefreut auf Weihnachten. Als Christen dürfen wir leben mit einer großen Vorfreude. Das werden die anderen nicht verstehen. Das werden sie für ein bisschen irre halten. Das ist gar nicht schlimm. Das sollen sie ruhig. Und sich dann fragen, was ist los mit den Christen? Warum freuen sie sich so auf die Zukunft? Weil das Beste noch kommt. Hoffnung bewirkt an tausend Stellen Leben. Hoffnungslosigkeit dagegen bringt Chaos, Niedergang. Wo Hoffnungslosigkeit ist, da werden gute Wege beendet. Wo Hoffnungslosigkeit sich breit macht, zerbrechen Beziehungen. Wo Hoffnungslosigkeit sich breit macht, zerbricht am Ende das Leben. Wer die Hoffnung begräbt, ist ein hoffnungsloser Fall. Das darf bei uns anders sein. Durch Christus müssen wir es nicht selbst erhoffen. Noch einmal, durch Christus empfangen wir diese Hoffnung. Das wünsche ich dir, dass du heute heimfährst und auch wenn deine Hoffnung für deine Familie, für deine Ehe, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Nachbarn, für dein Dorf, für deine Gemeinde, wenn die Hoffnung vielleicht gerade nur noch ein ganz klein glimmender Docht ist, dann geh hin zu Jesus und sag, Jesus, schenk du in mir diese Hoffnung. Lass die Hoffnung wachsen. Mach das in meinem Herzen größer. Wie ist das in deinem Leben? An welchen Stellen deines Lebens hast du viel oder eher wenig Hoffnung? Denk einmal kurz darüber nach. An welchen Stellen in deinem Leben hast du viel und an welchen eher wenig Hoffnung? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber Liebe ist die größte unter ihnen. Ich möchte beten. Vater, du kennst diese Welt, wie sie hin und her schwankt. Zwischen euphorischer Hoffnung und depressiver Mutlosigkeit. Danke, dass du in uns wohnst und dass du uns eine andere Qualität von Hoffnung schenken willst. Und hilf, dass wir immer wieder neu diese Hoffnung von dir empfangen. Als Hoffnungsmenschen in dieser Welt leben, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, die Verwandten, unsere Familie, diese Hoffnung, die wir in uns tragen, dass sie die an uns sehen dürfen. Die Hoffnung, dass du diese Welt noch nicht aufgegeben hast, dass du immer noch der Schöpfer und Erhalter bist, Und die Hoffnung, die weit über das Ende unseres Lebens und dieser Welt hinausgeht. Danke, dass du uns solch eine unglaubliche Hoffnung geschenkt hast. Lass uns Menschen der Hoffnung sein. Amen.